Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Unsere neue Folge dreht sich um ein weiteres der Modellprojekte, mit welchem wir im Rahmen von Demokratie leben zusammenarbeiten. Und zwar geht es um das Projekt Gute Gewalt, Schlechte Gewalt vom Institut für Beratung, Begleitung und Bildung e.V., kurz das B3-Institut. Dafür freue ich mich, zwei Kolleginnen von dort begrüßen zu dürfen. Hallo Ulrike.
Hallo.
Und hallo Christine.
Hallo.
Euer Projekt wird auch vom Bundesprogramm Demokratie leben, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Die aktuelle Förderperiode des Bundesprogramms endet 2024. Ihr habt ein breites Spektrum an Angeboten, über die wir im Laufe des Podcasts noch sprechen werden. Bevor wir allerdings dazu kommen, starten wir mit einer Frage zum B3-Institut, damit unsere ZuhörerInnen auch mehr über den Träger des Projekts erfahren können. Ich würde euch daher bitten, uns zuerst einen tieferen Einblick in die Arbeit des B3-Instituts zu geben. Seit wann gibt es euch und was ist euer Selbstverständnis?
Ja, Katharina, danke für die Frage. Das B3-Institut, da kann ich so viel sagen. Also wir sitzen hier in Sachsen, unser Büro sitzt in Dresden und Sachsen ist auch unser Wirkungsbereich. Uns gibt es noch gar nicht so lange als freien Träger. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, der im Rahmen der Demokratieförderung, Extremismusprävention unterwegs ist, auch im Bereich der Beratung. Und vielleicht so viel B3, diese drei Bs stehen für Beratung, Begleitung und Bildung e.V. Und das ist auch so ziemlich der Umfang, den wir bearbeiten. Uns gibt es noch nicht so lange. 2015 sind wir gegründet worden und waren dann lange in Sachsen in der mobilen Beratung unterwegs. Wir haben einige spannende Sachen schon gemacht. Wir hatten ein Modellprojekt, das in Leipzig unterwegs war, der TU Chemnitz den Studiengang Präventionsmanagement ins Leben gerufen. Wie gesagt, sind auch in einigen Prozessen unterwegs gewesen in Sachsen, also haben zum Beispiel das Ostritzer Friedensfest, also diese Orga-Gruppe um das Ostritzer Friedensfest begleitet. Und unsere Mitarbeiter, Vereinsmitglieder sind eigentlich seit Jahrzehnten in der Demokratielandschaft unterwegs, das kann man schon sagen. Und wir haben jetzt eben junge, neue Mitarbeiterinnen bekommen, die in meinem Projekt, also ich bin ja die Projektleiterin, die in meinem Projekt mitarbeiten. Hast du noch Fragen?
Ja, daran anschließend gleich die nächste Frage. Welche pädagogischen bzw. politischen Bildungsansatz verfolgt ihr als B3-Institut und auch bei euch im Projekt?
Genau, also unser Bildungsansatz, aber generell unser Ansatz an Themen, Herausforderungen und auch Probleme heranzugehen, an Phänomene generell heranzugehen, ist der systemische Ansatz. Also wir sind da, bei allem, was wir machen, schwebt der systemische Ansatz mit. Systemischer Ansatz, was heißt das für uns? Systemischer Ansatz heißt, wir selber sind sehr sensibel und vorsichtig, dass wir die Probleme nicht in das System reintragen, sondern wir gucken, was finden wir vor. Wir reagieren auf Anfragen, die wir bekommen. Also das heißt, wir ermächtigen uns nicht selber, sondern wir brauchen einen Auftrag, damit wir aktiv werden können. Das heißt, Leute sprechen uns an, hey, hier habe ich eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann schauen wir, okay, wen muss man reinholen, wer hat da eine Aktie dran? Wir arbeiten viel mit externen Leuten. Das heißt, wir sind nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles können muss, sondern wir holen uns die Expertise, die es braucht, ganz gezielt mit rein in die Prozesse, die wir begleiten und unterstützen. Und ganz wichtig für uns ist auch, wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Das Problem liegt vor Ort, die Lösung liegt vor Ort. Das heißt, wir müssen ja nicht dann mit der Lösung leben, sondern das müssen die, die vor Ort sind, die uns angefragt haben. Und das macht was mit unserer Haltung und auch mit der Perspektive, mit der Brille, mit der wir da vor Ort hinschauen.
Ja, und das heißt halt für uns auch, dass wir tatsächlich eher koordinierend tätig sind und viele Sachen organisieren. Das ist, glaube ich, für viele Leute, die gerade Demokratiebildung machen, eben gar nicht üblich, aber macht großen Spaß.
Damit habt ihr mir die perfekte Überleitung gegeben, um auf euer Projekt zu kommen, weil ihr habt jetzt ja erklärt, wie ihr arbeitet. Aber was jetzt noch offen ist, ist eigentlich, weil euer Projekt ja auch sehr vielfältig ist, was ich weiß, weil wir zusammenarbeiten und oft uns auch austauschen, mit welchen Zielgruppen ihr eigentlich zusammenarbeitet in eurem Projekt Gute Gewalt, Schlechte Gewalt.
Also unser Projekt richtet sich vorrangig an Jugendliche, junge Erwachsene, so im Alter von 16 bis 27 Jahren. Aber wir arbeiten auch gerne und viel mit Multiplikatorinnen zusammen. Das können LehrerInnen sein, Schulsozialarbeiterinnen, Sozialarbeiterinnen zum Beispiel in offenen Jugendtreffs, aber auch eine wichtige Zielgruppe Und eine Zielgruppe, die man auch immer wieder so anschneidet, das sind tatsächlich so alle Menschen. Also man könnte sagen, so die breite Öffentlichkeit. Also das fängt ja schon an, wenn ich gefragt werde, was ich so beruflich mache. Und dann sage ich, naja, geht es so um das Thema linke Militanz. Und dann fangen meistens so die Diskussionen an. Und es werden viele Fragen gestellt. Das ist eigentlich fast so das Gewinnbringendste an dem Ganzen, dass man nämlich endlich mal über das Thema sprechen kann und über viele Facetten und jeder Mensch da irgendwie eine Meinung zu hat oder Sachen beobachtet hat und man dann einfach mal über bestimmte Formen des Protests zum Beispiel sprechen kann oder eben über Gewalt sprechen kann. Ja.
Und vielleicht ergänzend noch dazu, also du hast schon viel Richtiges gesagt, Christine. Und gleichzeitig ist das Thema jetzt kein Thema, was unbedingt oben aufliegt oder womit sich die Leute unheimlich gerne beschäftigen. Katharina erkennt das ja auch bei der Bundesfachstelle. Das tut schon manchmal weh, gerade wenn man sich als eher linker Mensch mit den eigenen dunklen Ecken und eigenen Graubereichen beschäftigt, dann ist das auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und trotzdem finden wir, dass es wichtig ist, bestimmte Themen und bestimmte Diskurse aufzumachen und darüber schon auch offen zu sprechen, durchaus auch mit einem offenen Ergebnis. Aber von Anfang an das Gespräch abzublocken, so aus so einem Abwehrreflex heraus, das halten wir tatsächlich für gefährlich. Deswegen gibt es auch das Projekt.
Dann die nächste Frage: Wie bekommt ihr eigentlich Zugang zu euren Zielgruppen? Also ihr habt ja sehr verschiedene Zielgruppen gerade eben benannt.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, und da geht es dir, Ulrike, vielleicht ähnlich, dass das oft über persönliche Kontakte geschieht. Also da merkt man schon, wie heiß das Thema auch ist. Also so persönliche Kontakte habe ich zum Beispiel zu anderen Sozialarbeitenden und so. Und die haben mich natürlich, als ich im Projekt angefangen habe zu arbeiten, auch alle so mit großen Augen angeguckt und waren auch ein bisschen verwirrt tatsächlich. Weil man wird ja dann auch immer so ein bisschen in so eine rechte Ecke oder so gestellt, weil natürlich gerade Konservative und Rechte eine höhere Aktie irgendwie an dem Thema haben. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir machen ja auch viel Rechtsextremismusprävention. Der Zugang läuft, wie gesagt, meistens über persönliche Begegnungen und dann über Gespräche. Meistens wirklich Gespräche so im Zweier-Dreier-Konstellation. Dort erklären wir auch unser Projekt nochmal und was unsere Ziele sind, warum wir das machen. Und dann kommt es halt entweder wirklich zu einer Zusammenarbeit oder auch nicht. Und meistens erfolgt halt diese erste Ansprache über die Multiplikatorinnen, die entweder auf uns zukommen oder wo wir vielleicht was gehört haben und die mal fragen, ob es einen Beratungskontext gibt, wo sie uns brauchen.
Persönliche Beziehungen und gleichzeitig sind die Themen, die wir ansprechen, ja, also die werden ja zum Teil diskutiert, aber eben nicht in einem größeren Rahmen. Also von daher gehen wir viel mit offenen Augen durch die Welt und wir gehen ja nicht mit der Brechstange daher und sagen, so und jetzt lass uns mal eine Veranstaltung zum Thema linke Militanz machen. Wer hier böse Steineschmeißer ist, der wird jetzt irgendwie psychisch umgepolt, sondern es geht eher darum, sich dem Thema wirklich differenziert, wertschätzend zu nähern und eben Themen, die die Leute eh umtreiben, so ein Stück weit aufs Tapet zu bringen und zu sagen, lasst uns doch über Inhalte sprechen und lasst uns dort gucken, wo kommen wir an Grenzen. Und nichtsdestotrotz ist der Zugang einerseits über die Arbeit, die wir schon gemacht haben, viel mit Multiplikatoren. Wir sind ja eingebunden in ein Netzwerk auch von Demokratieträgern und Akteuren in dem Feld. Und gleichzeitig viel, wie Christine auch schon gesagt hat, viel über persönliche Beziehungen, weil man natürlich ein Stück weit eh unter dem Verdacht steht. Oder beziehungsweise, ja, stellen wir das immer wieder fest, dass wir bei dem Projekt aufpassen müssen, dass wir nicht Applaus von einer Seite bekommen, die wir gar nicht haben wollen. Und das ist aber auch ein Grund, wozu es dieses Projekt gibt, weil wir in Sachsen in einer ganz bestimmten, wie sagt man das, geistig-ideologischen Konstellation leben. Also gerade im ländlichen Bereich hat Sachsen ein sehr konservatives Umfeld, auch ein sehr rechtsoffenes Umfeld. Und unsere Sorge, als wir dieses Projekt beantragt haben, war, dass mit einer starken AfD dieses Thema von so einer Seite bearbeitet wird. Und da haben wir uns gesagt, wenn das Thema bearbeitet wird, dann sollte das jemand machen, der das differenziert macht und nicht polemisch macht. Und diese Polemisierung und Instrumentalisierungen, dem wollen wir auch ein Stück weit vorbeugen.
Ja, und deshalb vielleicht nochmal ganz kurz der Verweis. Also unser Projekt heißt ja nicht bloß gute Gewalt, schlechte Gewalt, sondern es heißt gute Gewalt, schlechte Gewalt. Also das Fragezeichen ist uns tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir halt auch, ja, wir wollen den Leuten nicht sagen, was gut oder richtig ist, sondern wir wollen vor allen Dingen erstmal irgendwie Diskursräume eröffnen. Und ja, deshalb also immer schön an das Fragezeichen denken.
Jetzt habt ihr viel von persönlichen Kontakten auch geredet und auch von der besonderen Situation in Sachsen, über die wir später auf jeden Fall nochmal reden werden. Aber was ist eigentlich mit Interessierten, die mit euch in Kontakt treten wollen? Wie funktioniert das und wie können die das machen?
Die können uns gerne ansprechen, dort, wo sie uns begegnen. Man kann aber auch auf unserer Webseite nachschauen, www.institut-b3.de. Dort sind unsere Kontaktdaten, gerne auch die E-Mail-Adresse info@institut-b3.de nennen. Da kann man uns auch eine E-Mail schreiben. Ansonsten sind wir immer offen, wer uns begegnet oder wo wir in Kontakt treten, sind wir immer gerne diskussionsfreudig mit dabei, aber auch immer offen für Ideen und Vorschläge. Denn ich hatte es vorhin ja schon ausgeführt, wir sind da auch ein Stück weit nicht auf Impulse angewiesen, also doch ein Stück weit schon auf Impulse angewiesen. Natürlich suchen wir die, natürlich suchen wir auch den Kontakt, aber wer das Gefühl hat, hey, da könnte ein Thema dabei sein, der kann sich gerne an uns wenden, weil wir eben auf Anfrage auch gerne mit Multiplikatoren kooperieren. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt nicht irgendwie so eine offene Jugendarbeitsstelle oder so, ne? Ein Raum, wo wir eine Jugendgruppe haben, die wir begleiten, sondern genau deswegen sind für uns die Multiplikatoren auch so wichtig. Wir unterstützen gerne, haben aber jetzt nicht eine eigene Jugendgruppe, die wir da pädagogisch begleiten.
Ja, Jugendgruppe ist ja das nächste Stichwort. Also ihr arbeitet genauso wie wir mit dem Themenbereich Linksradikalismus. Was ist denn mit Menschen, die selbst gar nicht so wissen, wie sie damit umgehen sollen mit dem Phänomen oder ob sie das richtig einschätzen? Können die sich auch an euch wenden? Also zum Beispiel auch Jugendliche oder halt auch Multiplikatorinnen, denen das auf einmal auffällt oder denen das erst dann bewusst wird, dass das eine Verbindung haben könnte?
Ja, klar. Also wir sind da für Anfragen offen. Wenn wir selber nicht weiter wissen, dann verweisen wir an die entsprechenden Stelle. Wir sind gut vernetzt ins Demokratiezentrum und in die Landschaft und können dort auch gerne weiterverweisen. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann finden wir aber Wege, damit umzugehen.
Dann kommen wir mal zu eurem Projekttitel. Also Christine hat ihn ja gerade schon richtig vorgelesen mit dem Fragezeichen. Also gute Gewalt, schlechte Gewalt. Und da stellt sich ja gleich die Frage, warum habt ihr euch eigentlich für diesen Titel entschieden? Und warum ist diese Gegenüberstellung bei euch so relevant?
Weil es ja ein unfassbar kontroverses Thema ist. Ich finde, das macht der Titel tatsächlich schon gut deutlich. Und ich habe ja gerade schon auf das Fragezeichen hingewiesen. Es ist eben oft gar nicht so einfach. Es ist eigentlich nie einfach tatsächlich. Und es fällt dann auf, wenn Menschen zusammenkommen, egal ob Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch ja, Multiplikatorinnen, und dann anfangen zu diskutieren, eben zum Beispiel über Legitimation von Protest. Wie kann das aussehen? Was sind denn richtige Formen des Protests? Und Anführungszeichen, ne? Was darf denn Protest? Oder warum ist es für manche Leute legitim, irgendwie Steine zu werfen? Warum gibt's, ja, also das kann man ja jetzt Ewigkeiten weiterführen. Ich finde, das macht der Titel nochmal gut deutlich.
Sehe ich ähnlich. Und gleichzeitig möchte ich nochmal einen Aspekt stark machen. Teil unserer Arbeit ist es auch, festgefahrene Stereotype zu hinterfragen. Und das passiert genau damit. Unser Projekt hat eine gewisse Haltung in sich. Ne? Das heißt, wir lehnen Gewalt in jeder Form für uns ab im Projekt. Nichtsdestotrotz haben wir mit einer Zielgruppe zu tun, die für sich diese Frage anders beantwortet. Und wenn wir ins Gespräch miteinander kommen wollen, müssen wir eine gewisse Zugänglichkeit auch bewahren und müssen uns auch darauf einlassen können. Dementsprechend macht das Fragezeichen diesen Denkraum eben auf, um diese Debatten überhaupt führen zu können, auf Augenhöhe.
Genau, und der Grund, warum es eben auch so ist, ist halt, dass einfach das Jugendalter ja auch nochmal eine ganz bestimmte Lebensphase ist, in der natürlich Grenzen ausgetestet werden und ausgetestet werden müssen, vielleicht auch bei manchen Menschen. Und das ist eben auch nochmal ein Aspekt, den wir stark machen wollen, tatsächlich. Dass wir schauen wollen, ja, was ist denn alterstypisch oder wo beginnt dann eben auch eine Radikalisierung? Das sind Fragen, die wir uns tatsächlich so fortlaufend stellen, wo wir auch nie eine Antwort bekommen werden.
Wo wir aber gleichzeitig total gespannt sind auf die Erfahrungen, die Multiplikatoren und Pädagogen in der Arbeit mit Jugendlichen haben. Das ist ganz oft, was uns auch gespiegelt wird von Leuten, die auch seit Jahren in dem Feld oder in der Arbeit mit Jugendlichen unterwegs sind. Wenn wir mündige Bürger erziehen wollen, wenn wir junge Personen, wenn wir Persönlichkeiten begleiten wollen und wollen, dass sie zu mündigen Personen werden, Persönlichkeiten werden, dann müssen wir auch aushalten, als Autorität in Frage gestellt zu werden. Da muss man auch mal übers Ziel hinausschießen dürfen. dann die Sanktionen spüren oder die Konsequenzen eben spüren von dem, was es damit einhergeht, mit den Folgen, das mal zu Ende durchdenken, damit dann diese Grenzen auch wirklich eine Bedeutung haben für einen selber, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, ist das total wichtig. Wenn ich meine Grenzen nie in Frage stelle, welche Autoritäten nie in Frage stelle, dann fehlt eine kritische Reflexion, die uns zwar zu, sage ich das böse Wort, kapitalismuskonform Ja-Sagern macht, aber dieses kritische Denken, das, was uns weiterbringt, das, was wir auch bei einer jungen Generation wollen, das muss man auch erstmal aushalten können.
Wie definiert ihr denn in eurem Projekt für euch, also für eure Arbeit vor allem, linke Gewalt?
Puh, das ist eine Frage, die kann ich in einem Satz beantworten. Nein, das ist Quatsch.
Das war Ironie, oder?
Das war jetzt ein bisschen Ironie. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage und wir haben da auch keine eindeutige Antwort. Was wir machen ist, wir haben so ein gewisses Spannungsverhältnis, was wir beleuchten, was sich so aufspannt. Also ich bin der festen Überzeugung, nicht jede Gewalt, die im Demonstrationsgeschehen passiert, ist linke Gewalt. Da ist auch ganz viel, ich nenne es jetzt mal Hooliganismus dabei. Also so eine Einstellung zu Gewalt, die sehr erlebnisorientiert ist und gar nicht zweckgebunden, sondern einfach zum Selbstzweck wird. Wo das Adrenalin eine Rolle spielt, wo der Moment eine Rolle spielt, wo eine Mimetik eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Situationen, dass diese, ich sage jetzt mal, zum Selbstzweck gewordene Gewalt wiederum von anderen legitimiert wird und die Legitimation von außen reingebracht wird. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis auszuloten und zu gucken, wie gehe ich mit welcher Situation um, das versuchen wir in unserem Projekt so ein Stückchen dem nachzuspüren. Das heißt, wir brauchen für unseren praktischen Umgang auch vielleicht auch gar nicht diese eine Definition. Also wir versuchen uns, da wir sehr im praktischen Feld unterwegs sind, gar nicht so sehr an Definition abzuarbeiten, sondern gezielt gucken, was bringt, was für ein Bedarf, was für eine Frage bringt unser Kooperationspartner oder der, der anfragt, mit und versuchen uns dann auf einer sehr praktischen Ebene dem zu nähern.
Jetzt habt ihr beide schon das Wort Legitimation im Zusammenhang mit Gewalt reingebracht und dann schließt sich die nächste Frage irgendwie logischerweise auch an. Wie wird Gewalt eigentlich in der linken Szene legitimiert und könnt ihr hier, also in diesem Bereich von der Legitimation von Gewalt, auch Veränderungen beobachten, also sowohl im historischen Verlauf als auch vielleicht auch Veränderungen, die durch aktuelle Geschehnisse passieren?
Na, die Legitimation hat ja sehr viel mit so einem Macht- und Ohnmachtsempfinden zu tun. Sei es jetzt gegenüber zum Beispiel dem Staat oder der Polizei mit diesem Gewaltmonopol, den Rechten. Und da findet eben ganz schnell so eine Entmenschlichung auch statt. Und naja, in letzter Zeit wird ja jetzt wieder über Lina E. und die Gruppe um sie herum berichtet. Und so, ja, gibt es ja die Situation, oder gab es ja mehrere Situationen in Eisenach. Da habe ich auch ein paar persönliche Bezüge hin. Und das ist schon sehr erdrückend, wenn man halt sieht, wie die Stadt beschmiert ist. Zum Beispiel steht ja überall NS-Kiez. Man weiß genau, in der Kneipe sitzen Rechte oder dort ist es Fliederhaus und so weiter. Dass das dann triggert, kann ich schon irgendwie verstehen. Ne? Also da sind wir eben bei diesem Macht- und Ohnmacht-Ding. Ne? Was machst du denn, wenn deine Stadt irgendwie von rechtsextremen Kampfgruppen besetzt ist und so weiter? Ne? Und es ist zumindest so logisch, sage ich mal, ich finde es auf gar keinen Fall gut, dass dann die extrem linke Szene auch ein Stück weit natürlich auf, ja, sich dem Ganzen annimmt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Vor allen Dingen ist es tatsächlich in Eisenach selbst spannend zu sehen, dass die Zivilgesellschaft halt nicht wirklich dagegen agiert oder dass sie halt nicht so viel macht, sondern dem Thema nehmen sich tatsächlich eher dann die Linken an oder so. Ne? Es gibt da zivilgesellschaftliches Bündnis, die in diesem Ort leben. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Grund irgendwie, warum das triggert und warum Gewalt dann legitimiert wird, ne? Wenn so gar keine Gegenwehr kommt. Also es gibt in Eisenach direkt nicht so viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, die sich zusammentun und einfach sagen, naja, wir stehen hier für eine Demokratie, wir wollen euch nicht. Sondern das wird halt einfach so, es wird halt irgendwie so hingenommen, viele interessiert es auch gar nicht. Und dass dann eben sehr radikale linke Gruppen sich dem Thema annehmen, ist zumindest irgendwie logisch. Es ist auf gar keinen Fall gut, auf gar keinen Fall auch zielführend, aber ja.
Ich finde, Macht und Ohnmacht beschreibt es schon ganz gut auf einer sehr abstrakten Ebene. Es sind ja auch relativ auf den ersten Blick sehr humanistische Ziele, die verfolgt werden. Also da gibt es ja auch ein hohes Identifikationspotenzial für jeden, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung gut findet, wo ich sage, es gibt die Perspektive, ist eine unheimlich wichtige. Und wir schätzen eine linke Perspektive als ein unheimlich wichtiger und elementarer Beitrag zum demokratischen Diskurs. Punkt. Da braucht man gar nicht kriminalisieren oder irgendwas. Das ist wichtig. Und Kritik tut immer weh. Und gleichzeitig ist die Gewalt so eine Grenze, wo man sagen muss, dann kippt es, dann kippt auch der Diskurs. Und langfristig ist das eben ein Stück weit schädlich. Und wenn du nach Veränderungen fragst, dann fällt mir persönlich auf, und ich weiß nicht, inwieweit das allgemeingültig ist, aber mir fällt tatsächlich auf, dass bestimmte Sollbruchkanten sich verändern. Also die Erklärkraft von links rechts zum Beispiel, fällt uns zumindest in Sachsen auf, die verschwimmt. Es gibt einen riesigen Bereich an Straftaten, der nicht mehr zuzuordnen ist. Punktuell in manchen Stadträten beobachten wir, dass Linke und AfD gemeinsam gegen den demokratischen Bürgermeister die Stadtratssitzung boykottieren. Das sind Sachen, die uns Sorgen machen. Und wenn man sich die Themen anguckt, dann gibt es da mittlerweile Sollbruchkanten auch durch die linken Szenen hinweg, die jetzt immer sichtbarer werden. Denk da zum Beispiel an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo du sagen kannst, ja, jetzt so mit meinen linken Herzen gesprochen, dann kann ich mich entscheiden, was für mich schlimmer wiegt. Der Imperialismus von Russland oder eben der Imperialismus der NATO. Und das sind Themen, die sich aufmachen. Aber ich glaube, ich rede gerade an deiner Frage vorbei, merke ich gerade beim Reden.
Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube auch gerade an solchen aktuellen Themen merkt man ja auch wieder, wie gespalten das eigentlich ist. Und du hast dich ja selbst da auch gerade verbessert, dass wir nicht von der linken Szene reden können, sondern von den linken Szenen. Und genau, gerade solche Ereignisse jetzt wie der Krieg gegen die Ukraine zeigen ja auch mal wieder, also wie gespalten auch eine Gesellschaft ist und dass wir nicht in allen Themen immer konform sind und dass man das anders beobachten kann. Kommen wir zur letzten Frage zum Thema Gewalt halt auch noch. Erarbeitet ihr eigentlich mit euren Zielgruppen auch Strategien im Umgang mit linker Gewalt?
Na, was wir durchaus machen, ist, dass wir ja das ein Stück weit anschneiden, wenn wir Workshops oder so geben. Wir machen Argumentationstrainings, nicht unbedingt so krass in dem Kontext linke Gewalt, aber auf alle Fälle, ja, hilft das ja auch ein Stück weit in Diskussionen zu argumentieren.
Also wir machen das nicht für die Zielgruppe, sondern mit den Zielgruppen. Wenn wir angefragt werden, dann ist das durchaus ein Bestandteil unseres Prozesses. Und gleichzeitig versuchen wir da sehr präventiv vorzugehen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Weiterbildung angeboten, wie moderiere ich Gruppenprozesse? Indem wir sagen, so klassische politische Bildung, indem wir Kompetenzen vermitteln, dass wir gar nicht erst in diese Eskalationsschleifen reinkommen, sondern sehr frühzeitig Mittel und Tools an der Hand haben, den Diskurs auf einer sehr demokratischen Basis zu halten.
Zum Beispiel durch gewaltfreie Kommunikation oder so. Genau, das ist dann noch ein großes Thema. Um eben auch ein Stück weit eine Diskursfähigkeit zu schaffen oder Räume dafür zu geben, Leute zu bestärken, dass sie eben auch in Diskussionen gehen, aber ohne so Vorurteile oder Stereotype dann zu produzieren oder reproduzieren.
Also wir haben jetzt nicht diesen einen Baustein in unserem Werkzeugkasten und den holen wir dann immer raus, sondern es ist auch immer was anderes. Und was genau es braucht, das wissen die, die es betrifft, meistens schon recht gut. Und von daher gehen wir dann eher in so eine gemeinsame Exploration. Ne? Was braucht es? Also so eine gemeinsame Reflexion auch, um dann zu gucken, ob wir da was dazugeben können.
Ja, kommen wir zu einer weiteren Besonderheit von eurem Projekt. Also ihr seid in unserer Förderlinie des Bundesprogramms Demokratie leben das einzige Projekt, das sich explizit mit Sachsen beschäftigt. Und wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und sagen würde, ja, woran denken Sie eigentlich, wenn Sie Sachsen und Linksradikalismus oder linke Militanz hören, dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich erstmal Leipzig-Konnewitz sagen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir heute mit aufnehmen müssen quasi, weil es ist ja nun mal das medienwirksamste Thema. Und ja, wir haben ja darüber schon mal gesprochen und ihr habt es unter anderem auch als Mythos Konnewitz bezeichnet. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Mythos Konnewitz und nimmt dieser eine besondere Stellung in eurem Projekt ein?
Ganz schön viele Fragen.
Ganz schön viele Fragen in einer. Ich versuche das mal ein Stück weit durchzugehen. Christine, spring mir gerne zur Seite, wenn ich was übersehe. Also natürlich werden wir immer wieder auf Connewitz angesprochen und deswegen sagen wir auch ein Stück weit Mythos Connewitz, weil natürlich Connewitz mittlerweile als Stereotyp sehr gut funktioniert, als Narrativ sehr gut funktioniert und zwar auf verschiedenen Ebenen. Einerseits hat Connewitz diese Geschichte und ist auch tatsächlich eine Art linker Sehnsuchtsort. Das kann man vor allem dann sehr gut verstehen, wenn man eher aus dem Leipziger Umland kommt, irgendwie so Nordsachsen, Burgenlandkreis und dort als, ich sag jetzt mal, als Jugendlicher vor Nazis weglaufen durfte. Und dann kommst du nach Leipzig zum Studium, ne, und dann hast du da plötzlich so einen sehr linken Stadtteil, sehr urbanen Stadtteil, einen Stadtteil mit Subkultur und mit Geschichte. Das macht was mit dir. Auf der anderen Seite ist der Mythos Connewitz aber eben auch ein Schreckensbild, ein Feindbild, gerade in konservative Kreise, weil natürlich die Narrative und Erzählungen, die darum verbunden sind, gerne auch parteipolitisch instrumentalisiert werden, sei es in der Stadt, dann kommt nochmal eine Konfliktlinie von Leipzig zu Dresden mit dazu. Also es ist unheimlich komplex und deswegen hat das auch so ein Eigenleben entwickelt. Also wenn man heute guckt, also Leipzig hat ja nicht nur den Stadtteil Connewitz als alternativen Stadtteil, sondern es gibt auch noch Plagwitz, da gibt es ein paar besetzte Wohnprojekte. Es gibt den Leipziger Osten, wo auch gerade viele Projekte sind. Da passiert viel und trotzdem reden alle immer über Connewitz. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Entwicklung linksgeprägter Stadtteile beschäftigt. Und zwar ganz wertneutral. Die Frage ist, was braucht es, damit so ein, oder was sind die Bedingungen, damit so ein Stadtteil entsteht? Und wir haben uns vier Städte angeguckt. Einerseits Dresden-Neustadt, Leipzig-Connewitz, in Bremen das Viertel und in Hamburg die Schanze. Und haben einfach ganz verschiedene statistische Grundlagen, Quellen dazugeholt und andererseits Interviews mit Leuten geführt, die die Entwicklung des Stadtteils maßgeblich mit begleitet oder sogar vorangetrieben haben. Ja, der Hintergrund ist, man kann die Studie in zwei Wege lesen. Man kann die Studie einerseits lesen, ich möchte solche Stadtteile haben, was kann ich tun, um das zu fördern? Man kann es aber auch auf der anderen Seite lesen, ich möchte solche Stadtteile nicht haben, was kann ich tun, um das zu verhindern? Und beide Perspektiven sind tatsächlich auch schon an uns herangetragen worden bei diversen Veranstaltungen, wo wir es vorgestellt haben. Und da sind wir sehr gespannt, weil wir diese Studie auch direkt in den Städten vorstellen wollen, in dem nächsten Schritt und einfach eine Veranstaltung machen und schauen, hey, was passiert denn, wenn wir die Frage stellen, wozu gibt es Dresden-Neustadt, Leipzig-Connewitz oder Hamburger Schanze? Ja, da sind wir sehr gespannt und schauen. Das ist eben auch Teil unserer Herangehensweise. Wir probieren Dinge, Zugänge und Wege aus und wir schauen, was passiert und sammeln Erfahrungen, sei es im Scheitern oder im Erfolg. Ich hoffe Letzteres.
Eine kurze Nachfrage zu der Studie. Ihr habt ja jetzt gerade gesagt, dass die beauftragt wurde und dass ihr die auch bald vorstellen wollt. Ist die denn schon draußen und kann die jeder, jede lesen? Oder ist das noch im Entstehen und die Leute sollen demnächst mal auf eure Homepage gucken und dann können sie sie da finden?
Das hängt davon ab, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Wir sind gerade in der letzten Phase des Layout-Setzens. Das heißt, Mitte April kann man das auf unserer Webseite oder direkt an info@institut-b3 anfragen. Und dann können wir die gerne rumschicken, beziehungsweise einerseits als PDF, andererseits auch als handfeste, haptische Broschüre.
Ja, dann haben wir einen großen Punkt ja für Sachsen abgearbeitet. Jetzt kommt der andere große Punkt, der einfach in Sachsen auch immer ein Thema ist, wenn man sich mit politischer Bildung auseinandersetzt. Und zwar gibt es ja in Sachsen sehr starke rechte Gruppierungen. Und auch wenn wir Projekte haben zu Linksradikalismus, kann man die Arbeit zu Linksradikalismus ja nie ohne diese rechten Gruppierungen sehen. Und daher die Frage, hat das Einfluss und welchen Einfluss hat das eigentlich auf eure Arbeit?
Also natürlich hat es einen Einfluss, weil wir in diesem Bundesland unterwegs sind und weil eine AfD in Größenordnungen einer Volkspartei A, etwas über die Gesellschaft sagt und B, natürlich auch auf linke Kreise und linke Aktivisten zurückwirkt. Also was wir immer wieder merken, ist eine riesengroße Hilflosigkeit im Umgang mit dem Thema, einfach weil es so ubiquitär ist, weil es einfach permanent dir überall begegnet und weil es den Diskurs sehr polarisiert.
Ja, und auch mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft ja bestimmte Narrative angekommen sind. Und das kann man halt spüren, wenn man sich mit Leuten einfach unterhält. Also wenn man beim Bäcker dann irgendwie steht und dann bestimmte Vorurteile einfach so ungefragt irgendwie reproduziert werden. Das ist halt schon, ja, verrückt manchmal, wirklich verrückt. Also gerade wenn man in der politischen Bildungslandschaft irgendwie aktiv ist und versucht irgendwie so Demokratie ganz hochzuhalten und so, wenn man dann wirklich auch oft dem ausgesetzt ist, das schon ganz verrückt. Und dann haben wir ja nach wie vor auch so ein bisschen das Problem, dass montags ja einfach viele Spaziergänger unterwegs sind in verschiedenen Städten und das ja mittlerweile auch ganz schön bedrohliche Züge annimmt, würde ich mal sagen. Also die Zahlen bleiben ähnlich hoch wie am Anfang oder wie in den letzten Jahren. Da ist man ja auch verwundert. Am Anfang dachte man ja, naja, wenn die Corona-Maßnahmen nicht mehr da sind, wenn die wegfallen, dann gehen eben auch die Leute weg. Aber so ist es ja bei weitem nicht. Also diese schwarz-weiß-roten Fahnen gehen ja immer noch jeden Montag in den Innenstädten. Und dass das dann triggert, merke ich schon als jemand, der einfach nur was gegen Nazis hat und nicht mal Gewalt legitimiert. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eben Menschen, die noch weiter links sind, tatsächlich nochmal ganz anders triggert.
Das hat auch was mit dieser von Christine vorhin genannten Ohnmacht zu tun, die tatsächlich dann fast schon räumlich greifbar wird.
Dieser erstarkende Rechtsextremismus macht eben halt auch was mit einem persönlich. Also je häufiger man mit dem Thema konfrontiert ist, umso schwerer fällt dann eben auch so eine eigene Reflexion, was jetzt eigentlich angebracht ist und was nicht. Und wie man eben mit linker Militanz umgeht, mit eigenen Einstellungen auch, aber auch mit den Einstellungen und den Haltungen von anderen Menschen, weil man eben mal eine Dringlichkeit verspürt, weil es auch noch mal ein bisschen befriedigender vielleicht ist, irgendwie so einen Aktionismus irgendwie auch mitzubekommen, so im ersten Moment. Aber da muss einem so irgendwie klar sein, dass ja, jeder Demokrat irgendwie Antifaschist sein sollte, aber eben nicht jeder Antifaschist unbedingt Demokrat ist. Ja, und deshalb haben wir zum Beispiel auch eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit den zivilgesellschaftlichen Demokratieförderungsprojekten und ihrem Verhältnis zu Linksextremismus auseinandersetzt. Und es gibt noch ein weiteres Angebot, das ist ein bisschen praxisorientierter. Dort begleiten wir Schulsozialarbeitende und leuchten natürlich auch ein Stück weit ihr Professions- und ihr Professionalisierungsverständnis aus.
Und ich glaube, die Perspektive, die unser Projekt hat, kann dazu beitragen, die Legitimität von zivilgesellschaftlichen Projekten in der breiten Bevölkerung auch zu sichern. Einfach indem wir sagen, passiert ja oft, wenn man irgendwie an Schulen zu tun hat und man macht ganz viel Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, dass dann immer wieder die Frage kommt, ja, das ist ja schön und gut, dass sie das machen, aber was ist mit Linksextremismus? Und wenn wir dann sagen können, ja, wir haben das Thema linke Gewalt im Blick, wir behandeln das auch, wir sind da nicht blind, dann bekommt das den Platz, den es braucht, ohne dass es irgendwas ausspielt, sondern im Gegenteil, es ist eine Bandbreite. Wir gucken auch in die eigenen Reihen, in die eigenen Graubereiche, um dann zu sagen, es ist ein Phänomen von vielen und jetzt lasst uns wieder über Rassismus sprechen und über Gewalt auf der anderen Seite. Also für die Legitimität in die breite Bevölkerung hinein kann die Perspektive unseres Projekts, so hoffe ich, einen Beitrag leisten.
Und trotzdem möchte ich nochmal eine Lanze brechen für Sachsen. Es gibt halt wirklich in Sachsen ein unfassbar breites zivilgesellschaftliches Engagement. Das sehen wir auch gerade noch mal in einem anderen Projekt, was wir beim Institut B3 begleiten oder was bei uns tatsächlich angesiedelt ist, was sich noch mal ganz speziell mit Ostsachsen beschäftigt und wo wir eben am Beispiel von den Protesten an der B96, die, von denen man wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, einfach weil sie auch sehr, ja, sehr groß waren und immer noch sind, ja, wo wir anhand dessen eben schauen, wie können wir dieser Polarisierung in 7 kleinen Anrainerkommunen irgendwie entgegentreten? Was kann man machen, um, wie gesagt, wieder so einen Diskurs irgendwie zu ermöglichen? Und dabei gehen wir halt in Vereine und beraten tatsächlich ein Stück weit auch Verantwortungsträgerinnen, machen zum Beispiel auch Weiterbildung für Menschen, die sich eben engagieren. Und ich möchte damit einfach sagen, ja, es gibt engagierte Menschen hier. Das darf man halt wirklich auch nicht vergessen. Es ist nicht jeder Rechte, der in Sachsen lebt.
Das stimmt. Und ich kann auch nur noch mal eine Lanze dafür brechen, für den systemischen Ansatz, dass wir einfach gucken, wie kriegt man das miteinander hin? Und da gehört eben auch dazu, die Verantwortungsträger mitzudenken, die Vereine, die Zivilgesellschaft. Und da gibt es breite bürgerliche, auch breite zivilgesellschaftliche Bündnisse. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir uns nicht in Grabenkämpfen selber zerfleischen, sondern dass wir die, die was Gutes bewirken wollen, die demokratische Grundrechte verteidigen wollen, dass die zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, da keine Solidarität im Sinne einer Gesinnungsgleichheit irgendwie zu schaffen, aber dass einfach jede Perspektive, die sich für demokratische Prozesse einsetzt, dass die gewürdigt wird, egal von wem sie jetzt durchgesetzt wird, dass wir unsere Kräfte einfach auch bündeln. Ich glaube, das ist gerade in einem Land wie Sachsen unheimlich wichtig. Und da gibt es viel Bereitschaft, gerade auch auf kommunaler Ebene. Da gibt es, glaube ich, viel Potenzial, wo wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Ich glaube, ihr habt das ganz gut gezeigt, dass Sachsen mehr ist als nur rechts, was ja auch irgendwie der Sinn ist, damit man einfach mal darüber hinwegschaut, über diese Stereotype, die ja auch jedes Bundesland irgendwie mit sich trägt. Und genau, bevor wir aber zum Ende des Podcasts kommen, gibt es noch eine Frage. Nämlich haben wir jetzt ja vor allem erstmal über euer Phänomen quasi geredet, also dass ihr über Gewalt einen starken Fokus habt. Wir haben darüber geredet, was für ein breites Spektrum ihr an Angeboten habt. Haben dann natürlich auch nicht alles benannt. Und wir haben über die sachsenspezifischen Probleme bzw. Herausforderungen gesprochen, vor denen ihr steht und mit denen ihr umgeht und wie ihr mit denen umgeht. Aber nächstes Jahr oder auch jetzt habt ihr ja noch einiges mehr vor. Und darüber würde ich gerne am Ende nochmal mit euch reden. Also zum einen ist für nächstes Jahr ein Fachtag im März geplant. Darüber würde ich euch bitten, noch ein bisschen mehr zu erzählen und doch auch schon mal einen kleinen Teaser zu geben, was denn noch alles demnächst bei euch zu finden ist auf der Homepage und worauf man sich freuen kann, wenn man eure Arbeit weiter begleiten will oder halt auch sich weiter anschauen möchte.
Also ich musste am Anfang ein Stückchen mal deine Erwartung schmälern, weil wir natürlich nicht alles, was wir im Rahmen unseres Projektes machen, wirklich für die große Öffentlichkeit gedacht ist. Gerade wenn wir bestimmte Beratungssettings haben, ist es natürlich auch im Sinne der Vertrauensarbeit wichtig, das nicht an die große Glocke zu hängen. Und das wollen wir auch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich Formate, die auch für eine größere Öffentlichkeit gedacht sind, die gedacht sind, in die Breite zu wirken oder Diskussionsanregungen zu liefern. Die Studie haben wir ja schon erwähnt, die jetzt Mitte April rauskommt. Aber zum Beispiel auch ein Podcast, den wir planen, der stattfinden wird und eben der Fachtag. Und Christine, Podcast ist dein Thema. Vielleicht magst du da zwei, drei Sachen dazu sagen.
Genau, also wir haben eine Agentur beauftragt, die für uns einen Podcast erstellt zu bestimmten und auch sehr spannenden Themen. Also natürlich werden wir hinterfragen, was ist denn eigentlich linke Militanz, was ist linke Gewalt? Und werden dazu mit verschiedenen Menschen, die jeweils dann auch sehr eigenen Blickwinkel mitbringen, ins Gespräch kommen. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Folgen. Also eine beschäftigt sich unter anderem mit Popkultur, eine andere mit Strafrecht oder mit Polizei, mit dem Blick auf Polizei. Vielleicht sagen wir jetzt auch einfach nicht so viel, um einfach die Spannung hochzuhalten. Und was man vielleicht noch sagen kann, also dieses Jahr noch kommt, und da kommt tatsächlich noch einiges, ist zum Beispiel die Begleitung von einer Premiere in Leipzig, von einer Filmpremiere, die wir mitgestalten wollen. Dann hat Ulrike ja schon gesagt, zu der Studie Entwicklung linker subkultureller Stadtteile wird es Veranstaltungen geben in 4 Städten. Und wir werden dieses Jahr auf alle Fälle noch ganz viele Workshops planen und geben vor Jugendlichen, aber eben auch vor der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Volkshochschulen.
Also da haben wir auch einen breiten Zugang. Wir veröffentlichen, wir laden gerne ein zu den Terminen und das kann man auch auf unserer Webseite sehen.
Genau, und wir machen noch einen Fachtag am 14.03., bei dem wir uns dem Thema Gewalt nicht nur akademisch nähern wollen, sondern zum Beispiel auch auf einer ästhetischen Ebene, was nach unserer Meinung wirklich auch dazu hilft, dass eine Reflexion auch angeregt werden kann, um eben auch die eigenen blinden Flecken auszuleuchten. Und wir möchten auch eben gerne einen Erfahrungsaustausch im Umgang mit dem Thema Gewalt ermöglichen.
Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende vom Podcast. Und ich danke euch beiden für die Einblicke in euer Projekt, in eure Arbeit, in die verschiedenen Themen, in das Sachsenspezifische und vor allem auch für die Teaser jetzt am Ende. Also ich glaube, sowohl die Podcast-Reihe als auch der Film als auch eure Fachtagung wird viele Leute erfreuen. Und ich denke, dass auch Save the Date gerade ein knappes Jahr vorher für viele nicht verkehrt ist, weil die Veranstaltungen kommen ja doch schneller, als wir manchmal denken und möchten. Dann danke euch beiden.
Danke, Katharina.
Ja, vielen Dank.
Dann hoffe ich, dass es Ihnen, liebe ZuhörerInnen, auch gefallen hat. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder unseren Podcast hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.